Ja, für die Gäste, die heute unter uns sind, wir machen zurzeit eine Predigtreihe, dass wir fortlaufend durch den Jakobusbrief durchpredigen, Vers für Vers. Und heute sind wir im Kapitel 4 angelangt und betrachten die Verse 11 und 12. Jakobus Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Ich habe die Predigt überschrieben, für die Technik auch, wieder die Sünde des üblen Geredes. Wieder die Sünde des üblen Geredes. Das sind irgendwo auf der Welt, treffen sich zwei Frauen. Da sagt die eine zur anderen, Tilly hat mir erzählt, dass du ihr das erzählt hast, was ich über sie gesagt habe. Und dabei habe ich dir doch gesagt, dass du ihr das nicht erzählen sollst. Die andere, ach, die Tilly, die ist ja so gemein, ich habe ihr doch ausdrücklich gesagt, sie soll dir nichts davon sagen, dass ich ihr das erzählt habe, was du mir über sie gesagt hast. Und die erste sagt darauf nur noch, also ich habe Tilly ja auch gesagt, ich würde dir nichts davon erzählen, dass sie mir das gesagt hat, erzähle ihr jetzt bloß nicht weiter, dass ich ihr das gesagt habe. Und so weiter und so weiter und so weiter. Was hier noch in dieser Geschichte so auch einigermaßen sich lustig anhört, ja, ist aber doch, denke ich mal, ein ernstes Problem in den Gemeinden, Land auf und Land ab, weltweit. Und ich denke auch in unserer Gemeinde, auch unsere Gemeinde ist mit Sicherheit davon betroffen. Auch die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, an die schreibt ja Jakobus diesen Brief, auch diese hatten bereits damit zu kämpfen. Und wenn man sich überlegt, dass der Jakobusbrief, der erste Brief ist, der überhaupt geschrieben wurde, neutestamentlich sehr früh schon, vermutlich 35 nach Christus, kurz nach der Steinigung des Stephanus, ja, hatten die auch schon, war es dem Jakobus wichtig, darüber zu schreiben, weil er wusste, dass dieses Problem in der Gemeinde vorhanden war. Wir denken immer, die Urgemeinde wäre so heilig gewesen. Wie viele waren da noch dabei, die den Herrn Jesus erlebt hatten? Ja, die ihn gesehen hatten, die Wunder erlebt hatten mit ihm, die gesehen haben, wie 5000 Menschen satt wurden. Die Urgemeinde hatte die Apostel unter sich und wir meinen immer, die waren besonders heilig. Aber wir sehen, dass die mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten, wie die Leute vor ihnen und die Leute nach ihnen bis heute. Jeder ist dazu fähig, Und es gibt bestimmt keinen, der nicht bereits einmal sowohl Täter als auch Opfer von üblem Gerede und von Geschwätz gewesen ist. Es geht um das Hinterherumreden über andere, es geht um das Afterreden, um schlecht, um Übelreden, speziell über Geschwister. Wir lesen die beiden Verse aus Jakobus Kapitel 4, die Verse 11 und 12. Redet nicht Übles gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Es ist erstaunlich, wie viel Wert Jakobus in seinem Brief auf das Reden legt. Dass dem Menschen die Fähigkeit gegeben wurde, zu reden, sich zu äußern, dass er Gedanken mitteilen kann, dass er Gefühle ausdrücken kann, dass er Wünsche äußert, dass er Nöte ausspricht, dass er sich über Sorgen unterhalten kann, die mitteilen kann, das zeichnet ihn als Mensch aus. Diese Fähigkeit hat Gott keinem anderen Geschöpf gegeben. Kein Tier kann sich mit einem anderen unterhalten. Sie können zwar miteinander kommunizieren durch Signale, durch Laute, durch Düfte, durch Gebärden oder Gesten, aber eine Unterhaltung, wie sie Menschen führen können, ist diese Art der Kommunikation nicht. Mit dem Sündenfall wurde aber auch diese Fähigkeit des Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben heute Morgen in der Einleitung vom aus Jesaja gehört, wir sind dadurch Menschen mit unreinen Lippen geworden. Wir sind ein Volk mit unreinen Lippen. Das Sprachrohr des Herzens, unser Mund, die Zunge. Ja, ihr kennt das Sprichwort, wes das Herz voll ist, des läuft der Mund über. Ja. Und dieses Sprachrohr, das wurde nun zu einer Quelle, aus der sowohl Süßes als auch Bitteres hervorsprudeln kann. Der Brief des Jakobus durchziehen von Anfang bis Ende Warnungen vor diesem Übel und den die Hinweise zum rechten Gebrauch der Zunge. Bereits im 19. Vers des ersten Kapitels, da schreibt er: Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Dieser Vers ist der Schlüsselvers des Briefes. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Und schon ein paar Verse später kommt er auf dieses Thema zurück, Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügle nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Das ist eine niederschmetternde Feststellung. Da ist jemand eifrig tätig in der Gemeinde und in seinem sozialen Umfeld. Er tut viel, er tut auch viel Gutes, aber er kann seine Zunge nicht im Zaum halten. Und da sagt Jakobus, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Wie ernst ist diese Warnung? Jakobus widmet auch ein ganzes Kapitel, haben wir schon betrachtet, Kapitel 3, dem Umgang mit der Zunge. Und auch der heutige Text beschäftigt sich damit. Redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Das griechische Wort, das hier in der Elberfelder mit redet nicht schlecht übersetzt wird, hat verschiedene Bedeutungen, eine ganze Bandbreite. Da heißt das, bedeutet, jemanden gegen jemanden schwatzen, gegen jemanden gedankenlos daherreden, verleumden oder verlästern, jemand übel nachreden. Und die passenden Hauptwörter dazu lauten dann Verleumdung, Verlästerung, üble Nachrede. Ein Verleumder ist einer, der gedankenlos üble Dinge über andere verbreitet. Wenn es denn wenigstens gedankenlos geschähe, aber ich glaube, oft ist es gezielt und bewusst, dass das gemacht wird. Da dieses Wort aber ja so eine vielfältige Bedeutung hat, fallen auch die Übersetzungen dieser Textstellen vielfältig aus. Vielleicht habt ihr jetzt beim Mitlesen in eurer Bibel etwas anderes da stehen gehabt. Ich habe noch keinen Begriff gefunden, der in den unterschiedlichen Bibeln so vielfältig wiedergegeben wurde. Ja, ich habe zu Hause so eine Hexabla, heute wird das alles auf dem Computer gemacht, aber ich habe es noch in Papier, ja, wo 6 Bibelübersetzungen nebeneinander stehen. Ja, da gucke ich gerne nach. Und wie gesagt, bei diesem Begriff war wirklich bei jeder Übersetzung etwas anderes. Elberfelder haben wir gesehen, redet nicht schlecht übereinander. Luther hat gesagt, oder in Luther steht, verleumdet einander nicht. In der Luther 1912 steht da noch, afterredet nicht untereinander. Wer after redet, der, ja, fand ich interessant. Die Züricher spricht, verunglimpft einander nicht. Und Menge sagt, redet nicht feindselig gegeneinander. Es geht also darum, nicht nur übereinander schlecht zu reden, sondern auch feindselig gegeneinander zu reden. Und Schlachter sagt es ähnlich, redet nicht Schlechtes gegeneinander. Das ist die ganze Bandbreite, um die es in diesem Vers geht. Und bei den Übersetzungsmöglichkeiten des Wortes, das Jakobus hier benutzt, fiel mir ein anderes Wort auf, das ich auf einer anderen Stelle im Neuen Testament, ebenfalls war mir das aufgefallen. Dort heißt es im 1. Korinther 5, Vers 11, da geht es um Lästerung, Verlästern oder Verlästerung. Paulus schreibt dort, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger, ein Habsüchtiger, ein Götzendiener oder ein Lästerer ist. Oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. An dieser Stelle steht zwar ein anderes griechisches Wort, aber damit ist im Prinzip das Gleiche gemeint. Damit ist ein Mensch gemeint mit diesem Wort, der unter anderem andere Menschen schlecht macht. Soweit ein bisschen Einleitung, bisschen Begriff, Erläuterung. Und wir wollen aber jetzt anhand des Textes, den wir hier vorliegen haben, drei Fragen nachgehen, die uns in diesem Text beantwortet werden. Erstens, wer ist es, der hinter dem Rücken eines anderen redet? Über wen reden wir? Zweitens, wer ist es, dessen Platz wir einnehmen, wenn wir andere richten? Und drittens, wer sind wir, die wir schlecht über andere reden? Zum ersten Punkt, wer ist es, der hinter dem Rücken eines anderen redet, der gegen einen anderen schlecht redet? Über wen reden wir? Dreimal spricht Jakobus in diesem Satz die Brüder an. Luther übersetzt gar, liebe Brüder, verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Ich bekomme ja oft Briefe und auch E-Mails und da steht dann oben drüber, lieber Martin. Und ich habe mir schon oft gedacht, wenn die Leute mich wirklich kennen würden, würden die das nicht schreiben. Also es geht hier in diesem Vers geht es um Geschwister, um Gläubige. Ein Gläubiger redet also schlecht über einen anderen Gläubigen. Über einen Bruder, über eine Schwester. Und das Problem ist so alt wie die Menschheit. Wir sprachen bereits, dass mit dem Sündenfall wir ein Volk mit unreinen Lippen geworden sind. Gott hatte bereits Mose aufgetragen, sein Volk so zu lehren. Im 3. Mose Kapitel 19 wird darüber geschrieben. Dieses Kapitel ist in der Elberfelder überschrieben mit vom Umgang mit Gott und dem Nächsten. Und dort wird Folgendes gesagt, in diesem Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, redet zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Die Anweisungen, die dann kommen, haben also einen Grund. Gott erwartet von seinen Kindern, dass sie heilig sein sollen, weil er ein heiliger Gott ist. Und dann im Vers 16 dieses Kapitels heißt es, du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Immer wieder taucht die Warnung vor dieser Sünde in der Schrift auf. In den Psalmen, in den Sprüchen. Bei Jesaja steht beispielsweise, wenn ihr doch endlich das Fingerausstrecken aus eurer Mitte heraus, also wegtun würdet. Ja, da geht es im Prinzip genauso darum, um das Thema. Und auch viele anderen Schriftstellen. Gott nimmt diese Sünde des schlechten Redens über Geschwister, des Afterredens, des Verleumdens, des Verunglimpfens, nimmt diese Sünde des feindseligen Gegeneinanderredens, die nimmt er sehr ernst. Wie ernst er sie tatsächlich nimmt, sollen uns zwei Beispiele aus dem Alten Testament vor Augen führen. Wer mitlesen will, schlage auf, 4. Buch Mose, Kapitel 12. Geht. 4. Mose Kapitel 12. Da wird berichtet, und Miriam und Aaron redeten gegen Mose, wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Mose hatte eine Frau genommen, die nicht aus dem Volk Israel war. Ob das nun rechtens war oder nicht, darauf wird auch in diesem Text gar nicht eingegangen. Aber die Reaktion Gottes auf diese Anklage, ja, da hören wir davon. Ab Vers 4. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und der Herr kam in einer Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes. Und er rief Aaron und Miriam, und die beiden traten hinaus. Und er sprach, hört doch meine Worte. Wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging weg. Und die Wolke wich vom Zelt und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam um und siehe, sie war aussätzig. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und Gott bestrafte diese Sünde, dieses Vergehen auf der Stelle, indem er Miriam mit Aussatz schlägt. Sie sah aus wie ein totgeborenes Kind, lesen wir ein paar Verse weiter. Und das nächste Beispiel steht zwei Kapitel weiter, im vierten Buch Mose, im Kapitel 16, die Verse 1 bis 3. Da hat das schlechte Reden, das hintenherum Reden bereits eine ganze Gruppe zusammengestellt. Sie haben sich schon eine ganze Rotte zusammengerottet, ja, eine ganze Menge zusammengetan. Dort heißt es 16, 1 bis 3. Und Korach, der Sohn Jitzhars, des Sohns, lassen wir mal dahin. Und sie erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch, denn die ganze Gemeinde, sie sind alle heilig. Und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Und wie dieses Auflehnen gegen Mose ausgeht, lesen wir dann ein paar Verse weiter in den Versen 31 bis 33. Dort lesen wir, und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war. Und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korach angehörten, und ihren ganzen Besitz. Und sie fuhren, sie und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Scheol hinab. Und die Erde bedeckte sie und sie wurden mitten aus der Versammlung weggerafft. So ernst nimmt Gott die Sünde des feindseligen Redens gegen Geschwister. So ernst nimmt Gott die Sünde des üblen Geredes gegen Geschwister. Wir können nur dankbar sein, dass Gott heute nicht mehr in der gleichen Art und Weise solche Vergehen bestraft, wie er es tun könnte. Ich möchte bezweifeln, ob dann noch viele hier in diesem Raum säßen, und ich würde garantiert auch nicht mehr hier stehen. Denn Jakobus schreibt, wir alle straucheln oft. Das ging auch im Zusammenhang mit dem Gebrauch der Zunge. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Zu diesen beiden Beispielen schreibt McIntosh in diesem Buch hier, Gedanken über das vierte Buch Mose, Folgendes. Es ist eine ernste Sache, wieder einen Knecht des Herrn zu reden. Wir können sicher sein, dass Gott früher oder später darauf zurückkommen wird. In dem Fall Miriams kam das Gericht Gottes plötzlich und ernst. Gegen den zu sprechen, den Gott so deutlich erhoben und mit einem großen Auftrag betraut hatte, war ein schweres Unrecht, ja, war in Wirklichkeit Empörung. In jedem Fall aber ist es ein verhängnisvoller Fehler gegen einen Knecht Gottes, und sei er der Schwächste, und der Niedrigste, gegen einen Knecht Gottes zu reden. Wenn der Knecht Böses tut, wenn er im Irrtum ist, wenn er in einer Sache versagt hat, so wird der Herr selbst sich mit ihm beschäftigen. Doch seine Mitknechte sollten sich hüten, die Sache in ihre Hände zu nehmen, damit sie nicht, wie Miriam, sich selbst schaden. Es ist manchmal schrecklich zu hören, in welcher Weise man sich erlaubt, über Diener Christi zu reden und zu schreiben. Wohl mögen sie Anlass dazu geben. Sie können durchaus Fehler gemacht und einen verkehrten Geist, eine gereizte Stimmung geoffenbart haben. Aber dennoch ist es eine große Sünde gegen Christus, wenn man von seinen Knechten übel redet. Sicher sollten wir die Bedeutung und den Ernst der Worte fühlen. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, wieder meinen Knecht zu reden? Gott gebe uns Gnade, dass wir uns vor diesem schlimmen Übel hüten. In jedem Kind Gottes können wir etwas Gutes finden, vorausgesetzt, dass wir es auf die rechte Weise suchen. Beschäftigen wir uns doch nur mit dem Guten. Bestehen wir darauf und versuchen wir, das Gute auf alle mögliche Weise zu stärken und zu entwickeln. Wenn wir andererseits aber in unserem Bruder oder Mitknecht nichts Gutes haben entdecken können, wenn wir nur Verkehrtes gesehen haben, wenn es uns nicht gelungen ist, den glühenden Funken in der Asche, den kostbaren Edelstein in dem ihn umgebenden Schutt zu finden, wenn alles, was wir gesehen haben, lediglich von der alten Natur zu sein scheint, nun, dann lasst uns schweigen und nur vor dem Thron der Gnade von unserem Bruder sprechen. Und wenn wir mit solchen zusammenkommen, die gegen das Volk des Herrn reden, und wir können der Unterhaltung nicht eine andere Wendung geben, dann lasst uns aufstehen und den Raum verlassen und so Zeugnis ablegen gegen das, was so hassenswert für Christus ist. Lasst uns nie bei einem Verleumder und Ohrenbläser sitzen und ihm zuhören. Wir können sicher sein, dass er das Werk des Teufels tut. Er fügt drei verschiedenen Seiten Schaden zu: sich selbst, seinem Zuhörer und dem, über den er seine kritische Bemerkungen macht. Soweit das Zitat von diesem Bruder, das hat er geschrieben 1850, 60, so um den Dreh rum. Wir sehen, es hat sich nicht viel geändert. Ich bin mit McIntosh total einer Meinung. Das sind Gedanken zum vierten Buch Mose. Ich werde gleich noch ein paar Ergänzungen aus dem Neuen Testament hinzufügen. Aber der Bruder hat das biblische Prinzip, das wir im 1. Thessalonicher Brief finden, verinnerlicht, wo es heißt: prüft aber alles und das Gute behaltet. Wir sollen das Gute behalten. An dieser Stelle steht nicht, dass wir das Schlechte weitersagen sollen. Wir sollen das Gute behalten. Einige Gaststätten haben in ihrer Speisekarte folgenden Hinweis stehen: Wenn es Ihnen bei uns geschmeckt hat, dann sagen Sie es weiter. Wenn es Ihnen nicht geschmeckt hat, dann sagen Sie es dem Koch, dem Verursacher. Auf den zweiten Teil dieses Satzes komme ich gleich noch einmal zu sprechen. Paulus schreibt im Philipperbrief: übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und ich füge hinzu, und das sagt weiter. Wie in unseren beiden Beispielen aus dem Alten Testament sind auch in der neutestamentlichen Gemeinde oft die Brüder und Schwestern Objekte der üblen Nachrede und gerade die, die in Verantwortungs- und in Leitungsfunktionen stehen. Ich denke da an Älteste, Diakone, Leiter und Leiterinnen von Zielgruppen wie Jugend, Jungschar, Kinder, Frauengruppen, aber auch die Leiterinnen von den praktischen Bereichen wie Küche, ja, die Raumpflege, Haus und Gebäude, Haus und Hof, ja, die stehen immer wieder im besonderen Schussfeld. Und wie schnell sind Anklagen formuliert, die durchaus auch biblisch zu begründen sind? Da wird beispielsweise über Älteste und Diakone gesagt, sie sollen Mann einer Frau sein. Nun wird daraus einiges abgeleitet. Beispielsweise ein Witwer oder ein Geschiedener, der wieder verheiratet ist, darf nicht Ältester oder Diakon sein, denn er hat ja bereits die zweite Frau, das heißt Mann einer Frau. Ist er noch Witwer oder geschieden oder gar ledig, dann darf er das auch nicht sein, er hat keine Frau. Die ältesten Diakone sollen in ihrem Haus gut vorstehen und die Kinder in der Unterordnung halten, so heißt es in der Schrift. Also sollen die Männer Kinder haben und dazu noch gläubige Kinder. Je nachdem, was dann fehlt, ist wiederum ein Ältesten- oder Diakonenamt ausgeschieden. Ich will jetzt nicht auf diese Details eingehen. Das sind abendfüllende Themen, was da wirklich steht und wie es wirklich auszulegen ist. Und es gibt mit Sicherheit an diesen Stellen Punkte, wo ich immer wieder sage, wo gläubige, bibelgläubige, geisterfüllte Menschen, Männer und Frauen, zu dieser Meinung kommen und zu dieser Meinung kommen. Ja, das ist nun mal so, damit müssen wir leben. Als wir in Fulda in der Gemeinde die Frage Scheidung und Wiederheirat durchlitten haben, hat einmal ein Bruder gesagt, warum hat Gott nicht an dieser oder Stelle in der Schrift noch ein Wort hinzugefügt oder einen Satz hinzugefügt, dann wäre es klar. Und später beim Spazierengehen ist mir so durch den Kopf gegangen, vielleicht hat er es absichtlich nicht gemacht, um zu sehen, wie seine Kinder mit diesen Stellen umgehen. Ob sie sich darüber zerstreiten und die Köpfe einhauen oder ob sie das stehen lassen können, ja, eben zu unterschiedlichen Ergebnissen zu kommen. Also wie gesagt, ich möchte jetzt nicht auf diese Details eingehen. Das sind abendfüllende Themen. Nur, wenn sich eine Gemeinde im Ringen um Gottes Willen, geleitet durch den Heiligen Geist und in Einmütigkeit mit der ganzen Gemeinde, auf eine Auslegung und eine Anwendung des biblischen Wortes geeinigt hat, und dann sollen sie auch danach handeln. Und die, die anderer Meinung sind, die sollen und dürfen diese Meinung auch haben. Nur müssen sie in der Gemeinde und bei den Geschwistern schweigen. Wir haben dies in unserer Gemeindeordnung ja so festgelegt, weil alles andere zu Unordnung und zu Streit und letztlich zur Spaltung der Gemeinde führt. So, nun will ich wieder langsam zum heutigen Text zurückkommen. Jakobus fordert seine Zuhörer auf, nicht Übles gegeneinander zu reden. Wir haben gesehen, dass er dies vor dem Hintergrund des Alten Testaments, aber auch in Harmonie mit dem Neuen Testament so weitergibt. Indem sich nämlich sowohl im Alten als auch im Neuen Testament Gott sich als ein heiliger Gott seinem Volk und seiner Gemeinde präsentiert. Und das ist er ja immer noch. Gott verändert sich nicht. Wir haben gesehen, dass das üble Reden, das feindselige Reden gegeneinander, das Afterreden, das Reden hinter dem Rücken des Betroffenen eine schwere Sünde ist. Paulus hat dies ebenfalls so gesehen und den Korinthern geschrieben. Einen, der sich Bruder nennt und ein übler Nachreder, ein Verleumder, ein Lästerer ist, ein Mann, der andere schlecht macht, so schreibt er, sie sollen ihn aus der Gemeinde ausschließen. Aber der Ausschluss erfolgt aber nicht deshalb, jetzt einen lästigen Bruder oder eine unliebsame Schwester loszuwerden, sondern der Hintergrund ist der, Gott soll die Möglichkeit erhalten oder haben, diesen Bruder und diese Schwester wiederherzustellen, damit sein Geist gerettet wird, damit Gott ihm Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Nun will ich aber noch auf einen anderen wichtigen Punkt zu sprechen kommen, aber der ist relativ schnell abgehandelt. Die Frage stellt sich doch jetzt nun euch sicherlich, ja, darf ich denn jetzt überhaupt nichts mehr sagen? Muss ich nur noch schweigen? Geschwister, wir sind in der Gemeinde, hier bei uns im Hünfeld ist es wenigstens so, obwohl das woanders ist, weiß ich nicht, aber wir sind alle Sünder. Wir sind Sünder, wir sind zwar begnadigte Sünder, aber wir sind immerhin Sünder, auch in der Leitung und die in der Verantwortung, das sind ebenfalls Sünder. Und es läuft nicht alles glatt in der Gemeinde. Da geht auch einiges schief und da passiert Sünde und da passieren Verletzungen und da passieren Dinge, die eigentlich nicht passieren sollten. Das ist richtig. Aber die Bibel schweigt auch dazu nicht, was dann zu tun ist. Wenn sich jemand gegen dich versündigt hat, ein Bruder, eine Schwester hat dich verletzt, hat sich lieblos gegen dich benommen, dann hat Petrus einen Rat für dich. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Übrigens hat er diesen Rat von dem Herrn Jesus selbst. Im Lukas-Evangelium lesen wir, da sagt der Jesus, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigt und 7-mal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Richtet sich die Sünde, die du beobachtet hast, gegen andere oder auch gegen die Gemeinde, dann hat der Herr Jesus auch für dich ein 3-Stufen-Programm. Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, im Vers 15, da heißt es, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm alleine. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Liebe Geschwister, glaubt mir, ich bin davon überzeugt, 80% aller Fälle sind mit dieser Stufe erledigt. Ja, das dürfte der größte Teil sein, ja, dass damit man sagt, oh ja, habe ich wirklich gemacht. Ja, tut mir leid. Ja. 80% der Fälle sind damit erledigt. Der zweite Schritt, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Mund jede Sache bestätigt werden. Auch mit diesem zweiten Schritt müssten nach meiner Meinung nach weitere 15% plus X erledigt sein. Entweder der Ankläger sieht aufgrund der Erkenntnis der Zeugen ein, dass keine Sünde vorliegt, oder er zu streng war, oder er hat falsche Maßstäbe eingelegt, oder aber der Sünder sieht jetzt ein, dass er falsch gehandelt hat und bittet um Vergebung. Erst wenn beides nicht gefruchtet hat, sodass sowohl Kläger als auch Zeuge der Ansicht ist, dass Sünde vorliegt und der Beklagte nicht einsichtig ist, dann erst wird die Öffentlichkeit eingeschaltet. Und der dritte Schritt dann, wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Nur ein ganz kleiner Rest, die Spitze des Eisberges, kommt an die Öffentlichkeit. Und das ist auch das Ergebnis, was Paulus im 1. Korintherbrief anspricht, wenn er sagt, tut diesen Bösen von euch hinaus. Alles andere, was vorher an die Öffentlichkeit getragen wird, das ist Sünde. Das ist die Vorgehensweise, wenn Sünde in der Gemeinde vorkommt. Aber man ist ja schnell damit konfrontiert und wird auch schnell in diese Prozesse hineingezogen. Ja, in aller Regel, bevor das Vier-Augen-Gespräch überhaupt stattgefunden hat. Dass wir dann noch oft fromm ummantelt. Ja. Stell dir vor, was dieser oder jener mit mir gemacht hat, wie der mich behandelt hat, wie der mit mir umgegangen ist. Ja. Komm, lasst uns für ihn, für mich beten. Ja. Ich gebe es euch nur als Gebetsanliegen weiter. Ja. Wenn sowas an euch herangetragen wird, bevor er anfängt zu sprechen, sag, hast du mit dem gesprochen? Ja. Dann geh erst dahin und dann können wir weiterreden. Das war der erste Punkt, der längste, der nächsten dauert jetzt nicht mehr so lange. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wer ist es, der hinter dem Rücken eines anderen redet, über wen reden wir? Es sind Brüder und Schwestern, es sind Geschwister, es sind Kinder Gottes, über die, mit denen wir reden. Aber wer ist es, dessen Platz wir einnehmen, wenn wir andere richten? Wenn wir unsere Brüder richten, richten wir uns gleichzeitig gegen das Gesetz, ja, gegen Gott selbst. Er hat das Gesetz gegeben. Wer gegen andere schlecht redet, verleumdet oder verurteilt, macht sich zum Richter des Gesetzes. Während es eigentlich seine einzige Aufgabe ist, also unsere Aufgabe ist es, das Gesetz zu erfüllen, nicht darüber zu diskutieren und darüber zu richten. In Wirklichkeit bedeutet das dann ein Eingriff in das Majestätsrecht Gottes. Für den Juden war es klar, dass das Gesetz zu tun ist und nicht darüber zu diskutieren. Ich möchte einen aktuellen Vergleich anstellen. Ich hoffe, dass er passt. Es gibt Migrantengruppen in unserem Land, die das deutsche Recht nicht anerkennen. Sie sagen, das ist schlecht, wir haben unsere eigenen Gesetze und wenden diese an. Damit erheben sie sich aber über die Gesetzgeber dieses Landes. Das, was wir diesen Menschen angreifen, worin wir sie verurteilen, Das tun wir aber selbst. Wenn ich mit einer Verletzung nicht zu dem gehe, der mich verletzt hat, sondern zu einem Dritten, dann setze ich mich durch mein Handeln über das Gebot Jesus hinweg. Ich bekunde durch mein Tun, dass das für mich, das, was der Jesus gesagt hat, mir angeordnet hat, dass das für mich nicht maßgebend ist, dass mir das zu schwierig ist, das ist mir zu mühsam, das ist mir zu unbequem. Ja, ich weiß, zu mir ist mal ein Bruder gekommen, ich habe dem auch gesagt, warum bist du nicht? Ja, ich brauchte Unterstützung, hat er gesagt. Ich brauchte Hilfe. Ja, er brauchte, ich sollte ihm Mut machen. Ja, auch eine gute Umschreibung dessen, was er falsch gemacht hat, nämlich, dass er erst zu dem Bruder, zu der Schwester hingehen muss. Und damit richte ich dann mein eigenes Gesetz auf. Ich nehme Gottes Platz ein. Der Einzige, der über dem Gesetz steht, ist derjenige, der das Gesetz geschrieben hat, und das ist Gott. Und die dritte Frage, der wir nachgehen wollten, wer sind wir, die wir schlecht über andere reden? Andere zu kritisieren ist unangebracht für uns sterbliche Menschen. Wir sind Geschöpfe Gottes, die aber in Sünde gefallen sind, und somit hat sich unser Horizont, unsere Wahrnehmung enorm eingeschränkt. Ja, wir sind enormen Einschränkungen, beträchtlichen Einschränkungen unterworfen. Wir übersehen niemals alle Fakten, um zu einem gerechten Urteil zu kommen. Wir und unsere Geschwister werden eines Tages von Gott mit absoluter Gerechtigkeit gerichtet werden. Er ist der Einzige, der alle Fakten kennt, der alle Fakten hat, der unsere Motive kennt, der unsere Gefühle kennt, der unsere Wünsche und Ziele kennt. Wir sind in unserer Wahrnehmung sehr beschränkt und deswegen haben wir kein Recht, über Geschwister zu richten. Jakobus macht das seinen Lesern unmissverständlich klar. Kein Mensch ist in der Lage, ein gerechtes Urteil über seine Mitmenschen zu fällen. Das kann nur einer, und das ist Gott selbst. Wir kommen zum Schluss. Wir hatten die beiden Verse aus dem vierten Kapitel, die Verse 11 und 12 als Grundlage. Redet nicht Übles gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du den Nächsten richtest? Lass uns das nicht vergessen, wenn wir in Gefahr sind, bei anderen über andere schlecht zu reden. Und auch wenn wir hineingezogen werden in ein solches Geschehen, bleiben wir dem Wort Gottes treu und befolgen es. Gott wird uns seinen Segen nicht verwehren. Amen.